Ich habe immer geglaubt, ich sei einfach dumm. Ein Satz, mit dem eine Freundin mit Legasthenie erst kürzlich ihre Schulzeit zusammenfasste. Ein Satz, der meiner heutigen Gästin Julia Holtheuer sicherlich so oder so ähnlich auch schon begegnet ist. Julia ist Logopädin und vor allem Dyslexietherapeutin nach BVL, also ausgebildet nach den Richtlinien des Bundesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie. Auf ihrem sehr informativen Instagram-Kanal Legasthenie-Fuchs zeigt sie zusätzlich Auszüge aus ihrer konkreten Förderungsarbeit, gibt jede Menge tolle Tipps und setzt sich vor allem für eine zeitgemäße Aufklärung zum Thema Legasthenie ein. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Julia, warum sieht das Selbstbild von so vielen LegasthenikerInnen aus wie das meiner Freundin? Also warum glauben so viele, sie seien dumm oder könnten alles nicht?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Und ja, diese Aussage kommt mir tatsächlich bekannt vor. Also viele Kinder, die zu mir kommen, die haben leider auch einen gewissen Leidensdruck und leiden unter ihren Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben und ja, fühlen sich leider teilweise dumm oder nicht so gut, sage ich mal, weil sie sich in der Schule viel vergleichen mit den anderen Kindern und ab einem gewissen Punkt merken, ich komme nicht mehr so mit wie die anderen, ich lerne das irgendwie nicht so schnell und das Lesen fällt mir noch richtig schwer und ja, deswegen kommen dann diese Selbstzweifel auf, genau.
Etwas, das ich als Lehrkraft auch wirklich täglich beobachten kann, dass die das schon irgendwie mitkriegen, wenn sie so nach links und rechts schauen. Gibt es etwas, das ich als Lehrkraft jetzt wirklich schon ganz spontan sofort ändern könnte und anders machen kann, um genau da anzusetzen und das Selbstwertgefühl von Kindern mit Legasthenie zu fördern oder auch erstmal zu schützen? Eine Sache, die wirklich vielleicht auch eine kleine Sache ist, aber da vielleicht direkt ansetzen kann.
Ja, so ganz konkret und auch so am allerwichtigsten finde ich wirklich, den Nachteilsausgleich zu gewähren und auch den Notenschutz, dass die Benotung wegfällt, nicht nur in dem Fach Deutsch, sondern auch in den anderen Fächern. Also das ist meiner Erfahrung nach so mit das Wichtigste, weil das die Kinder sehr entlastet und darüber hinaus halt die Kinder sehen und ernst nehmen in ihren Schwächen und das einfach auf dem Schirm haben, ne?
Über Nachteilsausgleich, also schulische Unterstützungsmaßnahmen, die helfen sollen, einfach fairere Chancen so im Unterrichtsalltag zu bekommen. Darüber sprechen wir noch, welche das dann ganz genau sein könnten oder welche da auch sinnvoll sind. Denn da gibt's, glaube ich, große Unterschiede, wie sinnvoll das wirklich eingesetzt wird. Ja. Jetzt wäre für mich noch spannend, findet denn das Thema Selbstwertgefühl und auch diese Arbeit da dran, wenn du sagst, das haben Kinder definitiv, das bringen die mit, diese Zweifel an sich selbst und ihrem Können. Findet das Platz in deiner Therapiearbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also das findet einen sehr großen Platz. Das ist neben dem Üben in den Bereichen Lesen und Schreiben wirklich, finde ich, wichtig, weil es kann schon sein, dass sich die Schwierigkeiten so durchziehen und ein Teil der Person bleiben. Darum ist es ganz wichtig zu schauen, wo liegen denn die Stärken des Kindes, wie können die Stärken weiter hervorgehoben und gestärkt werden und auch ja genau in den Bereichen dann was zu machen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Stärken auch zu zeigen. Jetzt, wenn die Kinder beispielsweise sehr kreativ sind, dass sie auch zeigen können, wie toll sie malen können oder etwas gestalten können. Also es ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann vielleicht auch nochmal konkret aufzuschreiben, was kann ich gut, wo bin ich besonders gut drin, um wirklich diesen Fokus eher auf die Stärken zu legen.
Das klingt sehr ganzheitlich. Das finde ich immer total schön. Und bevor wir jetzt wirklich weiter auch in das Thema Legasthenie einsteigen, wollen wir erstmal alle abholen, die jetzt hier zuhören und direkt Klarheit schaffen. Wo endet denn oder wo enden denn so gewöhnliche, in Anführungsstrichen, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und wo fängt dann eine Legasthenie an?
Ja, also die offizielle Diagnose Legasthenie, die wird ja in der Regel gestellt in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis. Es gibt auch einige Psychologinnen und PsychotherapeutInnen, die die Diagnose auch stellen können, aber letztendlich wird es diagnostiziert dann in den, also ja, von ExpertInnen und es werden entsprechende standardisierte Tests gemacht zum Lesen und zum Schreiben und auch einen IQ-Test, um wirklich zu schauen, ob die Leistungen noch im Normbereich sind oder halt ja so unter dem Durchschnitt liegen. Ein Merkmal ist auch, dass die Schwierigkeiten länger bestehen, also so eine Kontinuität der Schwächen beim Lesen und Schreiben. Genau, und dann werden auch noch so ein paar andere Sachen ausgeschlossen, wie zum Beispiel Hör- und Sehstörungen, die ja auch also unter anderem neurologisch bedingt sein könnten oder eine mangelnde oder ungünstige Beschulung.
Gibt es so erste kleine Dinge, die mir als Lehrkraft auffallen könnten oder wo ich dann so das Signal für mich habe, ab jetzt gucke ich mal genauer hin, wie du sagst, ne, wie sich das so im Weiteren verhält, bleiben bestimmte Auffälligkeiten, wenn man sie so nennen möchte. Gibt es da so Dinge, wo eben Lehrkräfte hellhörig werden sollten und gut hinschauen sollten oder auch Eltern vielleicht zu Hause, wenn sie Hausaufgaben begleiten?
Es gibt nicht so typische Legasthenie-Fehler, nenne ich es jetzt mal. Also es ist eher so, dass die Fehler bestehen bleiben, also diese Kontinuität wirklich. Also in der ersten Klasse gibt es noch eine große Spanne, also die Kinder holen da noch viel auf, aber wenn man so merkt, so mit zweite Klasse, Ende zweite Klasse sind die Kinder im Vergleich zu den anderen doch noch ziemlich schwach, da sollte man dann hellhörig werden und auch das Gespräch zu den Eltern suchen. Also sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Also beim Lesen wäre so ein Beispiel, wenn das Lesetempo noch sehr langsam ist oder viele Lesefehler noch passieren oder dieses Zusammenschleifen der Laute noch nicht klappt. Und bei der Rechtschreibung, wenn halt die Fehler immer noch stark auftauchen, wie zum Beispiel das Auslassen von Buchstaben oder das Vertauschen von ähnlich klingenden Lauten oder Laute, die sich oder Buchstaben, die sehr ähnlich aussehen, wie das kleine D oder das kleine B, wenn das immer noch besteht und sich nicht, also die Kinder sich da nicht so weiterentwickeln, das sind dann schon so deutliche Hinweise. Und dann kann man auch abfragen, ob Legasthenie in der Familie vorkommt, weil es ja auch eine genetische Komponente gibt.
Das ist ganz oft der Moment, in dem ich so hellhörig werde als Lehrkraft, wenn ich dann das vielleicht anspreche mal in so einem Elterngespräch und dann Ausrichtung Papa, Mama, wie auch immer kommt, naja, ach, ich war da auch nicht so gut drin. Und dann denke ich, alles klar, so ein kleiner weiterer Hinweis. Im Grunde genommen, wenn ich das jetzt zusammenfasse, geht es vor allen Dingen darum, den Prozess im Blick zu behalten. Und wenn man so das Gefühl hat, irgendwie stellt sich keine Weiterentwicklung ein, es fehlt irgendwie dieser Übungseffekt, ne, oder die Spanne zwischen dem, wo man eigentlich so langsam sein sollte und dem, wo das Kind steht, wird irgendwann zu groß und dann lohnt es sich, den nächsten Schritt zu gehen.
Genau, ja.
Jetzt ist es ja so, wir waren gerade schon so ein bisschen beim Selbstwertgefühl und vielleicht gibt es jetzt eben auch schon eine Diagnose oder zumindest ist dieser Rechtschreib- und Lesepart schon sehr im Blick, weil es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und dann bekomme ich in meiner beruflichen Praxis, aber auch viel im Austausch so auf Social Media mit, dass Kindern dann schnell so begrenzende Sätze entgegengebracht werden, wie zum Beispiel, ja gut, na, beruflich wird's bei dir dann wohl eher nichts Richtung Sprache, ne? Also die hören das schon in frühen Schuljahren. Ich merke auch immer wieder im Austausch mit älteren LegasthenikerInnen, die einfach die Schulzeit schon hinter sich haben, dass die genau solche Sätze gehört haben. Mach eben bloß nichts mit Sprache, naja, schreiben, okay, das wird eben nicht so dein Part. Was würdest du einer Lehrkraft antworten, die vielleicht auch ohne jegliche böse Absicht so eine Aussage trifft? Hast du das Gefühl, man kann so perspektivisch in die Zukunft gucken, dass man solche Bereiche einfach ausschließen kann, weil sie ja nicht dem Stärkenfeld des Kindes entsprechen?
Ich denke, da kann man nicht pauschalisieren. Also gerade heutzutage gibt es viele Hilfsmittel, die es vielleicht früher auch noch nicht so gab. Es gibt einen Vorlesestift, die Diktierfunktion und es gibt wirklich viele Unterstützungsmöglichkeiten und ich würde als Lehrkraft, ja, ich glaube, davon absehen, das Kind so zu limitieren oder so vielleicht so negative Glaubenssätze so mitzugeben. Es gibt ja auch viele Beispiele von Prominenten, zum Beispiel Orlando Bloom ist Schauspieler, hat auch Legasthenie und er sagt zum Beispiel, es fällt ihm halt schwer, seine Texte zu lesen, ne, weil ihm das Lesen schwer fällt, aber ja, er braucht dann halt bisschen länger, aber es klappt letztendlich doch. Also genau, also man kann schon auch als erwachsene Person ganz guten Umgang damit finden.
Ja, das finde ich immer ganz besonders mutmachend, ne? Wenn so erwachsene Personen sich vor so eine Kamera setzen in ihrer Vorbildfunktion und sagen, hey, ich habe übrigens Legasthenie oder auch weitere neurodivergente Formen, Dyskalkulie, ADHS und so weiter. Und hey, hier bin ich trotzdem oder vielleicht gerade deshalb und konnte das, was ich von Herzen gerne mache, eventuell mit Unterstützungsmaßnahmen sehr wohl umsetzen. Und ich finde es sowieso immer abenteuerlich, wenn man so sagt, anhand einiger Merkmale, die vielleicht auch etwas Schwierigkeiten mit sich bringen, können wir einen Zukunftsweg so voraussagen. Ne? Mein Onkel zum Beispiel stottert extrem oder hat extrem gestottert. Und das ist schon, der ist schon ein bisschen älter. Und da hieß es dann damals, na ja, irgendwie sowas Fließbandarbeit wäre vielleicht ganz gut. Halt nichts, wo man sprechen muss. Ne? Das ist ja ganz klar. Jetzt rat mal, was er geworden ist. Richtig? Schauspieler? Und genau, ist ja der klare Weg an dieser Stelle. Und er ist sogar sehr erfolgreicher Schauspieler geworden und hat dann später sogar als Dozent an einer Universität Schauspiel gelehrt. Und das finde ich so mutmachend und zeigt einfach, keine Lehrkraft und auch kein Elternteil hat da so eine Glaskugel auf dem Schoß und kann sagen, Legasthenie, ach so, ja gut, dann ist genau das da. Leider dieser einzige Weg, den du gehen kannst. Jetzt haben wir schon ein paar mutmachende Dinge in diese Richtung mitgekriegt. Ich bin ja im Kontext Schule tätig, Eltern unterstützen zu Hause und du bist eine ganz wichtige Unterstützung, was so das außerfamiliäre und außerschulische angeht. Du bist Therapeutin. Und um mal so einen ersten ganz prägnanten Einblick in diese Arbeit zu bekommen, wenn du deine Kernaufgabe als Therapeutin so in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
Ich finde, das sind zwei Bereiche. Also einmal die Unterstützung beim Lesen und Schreiben und halt, wie wir es schon besprochen haben, wirklich den Selbstwert zu stärken und auf die Stärken einzugehen. Das finde ich so die beiden wichtigsten Punkte.
Ich glaube, das ist auch eine Balance, die sowohl Eltern als auch Lehrkräfte täglich miterleben, dass es darauf irgendwie ankommt, aber auch wahrscheinlich, wie schwer das manchmal ist, ne, wenn man doch irgendwie schulisch immer wieder an so Grenzen stößt. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr wissen. Was sind denn so weitere Schwerpunkte oder wie sehen diese beiden Schwerpunkte, die du genannt hast, in deiner Praxis aus?
Also wenn wir uns jetzt mal so in dem Bereich Rechtschreibung anschauen, dann ist es so, dass ich ganz gerne so ein größeres Material zur Hand nehme und pick mir dann erstmal so ein Rechtschreibphänomen raus, was wir gemeinsam üben. Und also es sind dann zum Beispiel entsprechende Arbeitsblätter mit Lückenwörtern, Lücken, Sätzen, die bearbeitet werden. Aber ganz wichtig, kombiniere ich das dann auch mit Spielen. Also es geht so ganz spielerisch zu bei uns in den Förderstunden. Also das soll auf keinen Fall so ein Abbild schulischen Lernens sein, weil es ist einfach was anderes. Es soll wirklich ganz individuell eingegangen werden auf die Kinder. Und ja, also was ich zum Beispiel auch toll finde und gerne mache, dass ich gemeinsam mit dem Kind dann so ein Spiel oder so ein Rechtschreibquiz entwickle, da können die Kinder dann auch direkt ja ihre Fantasie und ihre Kreativität zeigen. Genau, aus dem Bereich Lesen, da gibt es auch ganz viele tolle Lesespiele und ja, wir haben ganz viele Bücher da. Da ist es dann ganz wichtig und auch ganz toll, dass man schauen kann, dass man ein Buch findet, was das Kind auch wirklich interessiert, wofür es brennt, sei das jetzt Thema Fußball, Thema ja, Geister, kenne ich so Kinder, die sich so für Geister und mythische Wesen und so total interessieren oder ja, was auch immer, ne? Also dass man, also wir schauen dann immer, dass wir wirklich an die Interessen des Kindes auch anknüpfen. Ja, da macht natürlich auch direkt viel mehr Spaß.
Das finde ich so ganz wichtige Pfeiler. Was ich jetzt da rausgehört habe, ist vor allen Dingen erstmal bei einem Phänomen bleiben. Ich erlebe ganz oft, dass, wenn dann die Diagnose steht, Eltern natürlich auch bestmöglich unterstützen wollen und dann an allen Ecken und Enden die Dinge so auffahren. Also quasi erstmal bei einem Schwerpunkt bleiben, das Ganze spielerisch gestalten, um einfach auch ja so eine Übungsmotivation aufzubauen und sich einfach an den Interessen des Kindes orientieren, ne? Damit da einfach auch so eine gewisse, ja, so ein Andocken möglich ist. Jetzt ist es bei mir als Lehrkraft so, dass es auf meinem Weg, meinem Berufsweg immer mal so Momente gab, wo, so Aha-Momente nenne ich sie mal, wo ich in meinem Tun etwas gelernt habe, einen Satz mitbekommen habe, bei dem ich so dachte, wow, der geht aber tief, oder hier habe ich jetzt gerade was erfahren, was wirklich meine weitere Arbeit verändern wird. Ab jetzt mache ich Dinge vielleicht ein bisschen anders. Das kann irgendein toller Impuls in der Fortbildung gewesen sein, eine wichtige Erkenntnis in einem Elterngespräch, in der Zusammenarbeit mit einem Kind. Hast du in deiner Therapiearbeit schon so Momente gehabt, wo du dachtest, okay, krass, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm oder das bestätigt mich in irgendwas ganz doll. So ein Aha-Moment.
Ja, mir fällt da direkt so ein Elterngespräch ein. Also ich hatte mit der Mutter über die, ja, so den Stand der Dinge gesprochen. Also das Mädchen kommt zu mir, weil sie im Bereich Lesen und Schreiben so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und ich habe dann gefragt, ja, wie klappt denn so das Lesen zu Hause? Wie ist so ihr Eindruck? Und dann meinte die Mutter, ja, sie liest nach wie vor sehr gerne. Sie liest auch eigeninitiativ weiterhin Bücher. Und da meinte ich so, habe ich gefragt, und versteht sie denn gut, was sie liest? Ist das Leseverständnis gut? Und dann meinte sie so, ja, sie versteht schon, liest die Sätze aber manchmal so 2-3 Mal. Sie versteht es nicht direkt, aber das ist ja auch völlig egal. Dann liest sie es halt ein paar Mal, dann liest sie es halt mehrmals durch. Und dann dachte ich so, ja, die Mutter hat da vollkommen recht. Also das ist ja auch, also wer sagt, dass man es nur einmal lesen muss? Und das war so eigentlich ein sehr schöner Moment irgendwie dann, das wurde mir dann auch noch mal klar, ja, dann ist es halt so, ne? Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen länger braucht.
Das ist, glaube ich, eine Haltung, die wir bei diesen Kindern ganz doll einnehmen müssen, ne? Das ist nicht ein, ich schaffe das nicht und ich kann das gar nicht, sondern ich brauche vielleicht einfach an 1-2 Stellen mehr Unterstützung und vor allen Dingen meine eigene Zeit. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, denn ich weiß, dass das auch für dich ein extrem wichtiges Thema ist, nämlich der schulische Nachteilsausgleich. Also, wie schon vorhin erwähnt, die Unterstützungsmaßnahmen, die man als Schule, als Lehrkraft so zur Verfügung stellen kann, damit ein Kind im Unterricht etwas fairere Chancen mit dieser Diagnose auch hat. Und ich frage jetzt mal ein bisschen andersrum. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die man da als Lehrkraft oder als Schule machen kann?
Also der größte Fehler wäre, wenn man die Diagnose gar nicht ernst nimmt oder gar nicht so als solche anerkennt und oder kleinredet und sagt, na ja, guck mal hier, er ist auch nicht so gut in der Rechtschreibung, aber hat ja auch keine Legasthenie. Also ja, das wäre erstmal so das Schlimmste, wenn die Diagnose gar nicht anerkannt wird. Wenn sie dann anerkannt wird, aber trotzdem nichts getan wird, das wäre natürlich auch schlimm. Also wenn das Kind sich dann zum Beispiel auch gar nicht gesehen fühlt, weil wenn man sich jetzt vorstellt, okay, die Eltern erklären, ja, wir gehen jetzt hier mal zu einem Fachmann, zu einer Fachfrau, die guckt sich an, wie deine Leistungen sind beim Lesen und Schreiben, dann kommt raus, ja, es ist Legasthenie und du lernst dadurch ein bisschen anders als andere Kinder und dann sagt die Lehrerin, ja, nee, es ist aber doch nicht so. Also das wäre natürlich nicht toll, nicht optimal. Wenn dann darüber hinaus der Nachteilsausgleich nicht gewährt werden würde, das wäre natürlich auch ziemlich mies. Also das bedeutet, wenn das Kind keine Unterstützung bekommt oder keinen Ausgleich, was zum Beispiel ja wäre, mehr Zeit zu geben in den Klassenarbeiten oder dass die Aufgabenstellung nochmal vorgelesen wird oder es vielleicht abgeschirmt wird oder so in einem bestimmten Raum sitzen kann in der Klasse, um da ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Genau.
Jetzt sitzt vielleicht die eine oder andere Lehrkraft da und denkt sich, oh, ob ich das immer alles so optimal mache, das weiß ich nicht. Ich fühle mich da auch manchmal ein bisschen allein. Denn wenn wir so diese Zettel mit den Diagnosen bekommen, dann gibt es meistens von der Diagnosestelle noch 1, 2 Impulse. Steht drauf, mehr Zeit geben, Schrift ein bisschen größer drucken, vorlesen an geeigneten Stellen. Meist sind das so die 2, 3 Impulse, um die es sich dreht. Hast du noch ein paar mehr auf Lager? Das finde ich tatsächlich gar nicht so leicht, da wirklich was zu finden, was dem Kind auch wirklich, wirklich hilft und nicht pro forma auf einem Zettel steht.
Ja, so leicht ist es auch gar nicht. Und was du jetzt gerade genannt hast, das sind auch die, die ich so als gängige Methoden kenne. Also vor allem, dass mehr Zeit gegeben wird. Ansonsten kann man das Kind ja auch fragen, was hilft dir? Was findest du nicht hilfreich? Manche Kinder sagen zum Beispiel, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Zeit oder ich brauche nicht mehr Zeit, weil ganz ehrlich, die Konzentration ist irgendwann aufgebraucht. Mir bringt diese Zeit nicht viel. Also das gibt's auch. Und ansonsten gibt's da auch die Möglichkeit, Vorlesesoftware zu nutzen. Also zum Beispiel so die Vorlesefunktion, die kann man dann auch über die Kopfhörer nutzen. Ich denke, das ist auch vor allem für ältere Kinder vielleicht sinnvoll. Das wäre nochmal so ein Tipp. Oder dass wirklich ein Kind gesondert in einem Nebenraum, vielleicht mit einer eigenen Lehrkraft, die Klassenarbeit schreibt, wobei das, ja, also meistens wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Umsetzung ist. Ich finde aber den Austausch auch unter den Lehrkräften wichtig, weil oft bezieht sich der Nachteilsausgleich nämlich nicht auf die anderen Fächer und auch der Notenschutz nicht. Und dann kommt das manchmal in Gesprächen dann erstmal so ans Licht, dass gar nicht alle so darüber aufgeklärt sind und dadurch dann manchmal auch die Unterstützung halt nicht gegeben werden.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass sich das wirklich durch die Fächer zieht, ne, weil einfach diese Grundtechniken Lesen und Schreiben in allen Fächern oder in nahezu allen Fächern eine sehr zentrale Rolle spielen. Du hast gerade den Notenschutz angesprochen, also die Möglichkeit, die Rechtschreibleistung nicht in die Note reinzählen zu lassen. Das heißt, die spielt dann keine Rolle für die Endnote in einem bestimmten Testformat. Hast du das Gefühl, denn das wird ja sehr, sehr oft angeführt, naja, darauf ruht sich ein Kind doch dann aus. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen?
Also das hatte ich mal so ganz selten. Also ich würde eher sagen, das sind eher Ausnahmefälle, aber in der Regel würde ich sagen, nee, die Kinder, die ruhen sich nicht darauf aus, sondern nehmen das eher als eine sehr große Erleichterung wahr.
Ja, ist definitiv auch mein Gefühl. Die haben es ja wirklich an so vielen Stellen so viel schwerer, müssen mit viel Widerständen kämpfen, mit denen andere Kinder nicht mal in Berührung kommen. Und ich denke dann auch mal, wenn sie so einen Part haben, wo man sie einfach entlasten kann und auch eine Hemmschwelle senken kann, damit sie sich auf andere Dinge konzentrieren können, in so einem Test, wo sie dann sagen, jetzt schreibe ich einfach mal, weil ich weiß, auf die Rechtschreibung muss ich gar nicht aufpassen in dem Moment, jetzt zeige ich mal, was an anderen Stellen in mir steckt. Das erlebe ich auch oft als ja so einen kleinen Raketenboost manchmal an der Stelle. Vielen Dank schon mal dafür. Und Julia, mein Podcast heißt ja nicht ohne Grund Ein Kopf voll Gold. Und darum schauen wir zum Schluss noch einmal ganz genau auf dieses Gold. Wie würdest du folgenden Satz beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit Legasthenie liegt vor allem in?
Im Durchhaltevermögen. Weil sie wirklich in den meisten Fällen total motiviert sind, sich zu verbessern. Also sie wollen sich verbessern, besser lesen können und halten echt lange durch. Also ich bin auf meine Kids echt stolz. Die kommen Woche für Woche zu mir zur Förderung und das braucht schon Durchhaltevermögen. Also klar, wir gucken, dass wir es jedes Mal zu einer tollen Stunde machen, aber trotzdem erfordert es auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
Dem ist, außer meinem sehr breiten Lächeln an dieser Stelle, nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Julia, ich danke dir sehr, dass du uns einen ersten so wertvollen Einblick in deine Arbeit und auch in das Thema Legasthenie gegeben hast. Wer mehr Informationen dazu möchte, auch zu deiner Arbeit, findet alles in den Shownotes oder auf deinem Instagram-Kanal Legasthenie-Fuchs. Schaut da also sehr, sehr gerne vorbei. Damit habt ihr auch eine super Beschäftigung und einen tollen Zeitvertreib. Bis zur nächsten Folge, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.